Guten Morgen, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt die Ferien genossen. Die große Frage heute Morgen ist, wieder einmal in unserer Reihe Evangelium, was für eine Auswirkung hat es in meinem Leben, wenn ich das, was ich gerade gesungen habe, richtig ernst nehme? Wenn Jesus mich Stück für Stück verändert, Tag für Tag, ich mich ihm hingebe und sage, Jesus, ich will dir ähnlicher werden. Wie sieht's aus? Wie sieht ein vom Evangelium durchtränktes Leben aus? Wo ich das verstanden habe, in jeder Pore, in jeder Handlung und ich wie zwischen meiner Reaktion, meinem Impuls und meiner Reaktion dazwischen schalt, was will Gott eigentlich hier gerade? Nicht einfach blind draufzuhauen, wenn ich eine krieg, nicht einfach blind irgendwas zu machen, sondern kurz innezuhalten und nachzudenken, was möchte Gott eigentlich? Wie sieht Evangelium aus in meinem Leben? Welche Auswirkungen hat es, dass ich ihn erkannt habe, dass ich seine Gnade erkannt habe, seine Barmherzigkeit, seine Liebe erfahren habe? Gott liebt uns. Jesus kommt auf diese Welt, um Beziehungen mit dem Vater möglich zu machen. Wir haben es gehört. Und wenn wir so drüber nachdenken, was Gott wichtig ist, dann fällt uns ein, Liebe, Nächstenliebe, Feindesliebe, Barmherzigkeit, geduldig, dienend, demütig hatten wir und heute kommt großzügig dazu. Vielleicht denkt der ein oder andere, oh, heute muss ich aufpassen, er will mir ans Geld. Ich glaube, Gott will uns ans Herz. Ich glaube, Großzügigkeit, das Geben, es offenbart unsere Herzenshaltung. Jesus spricht darüber in der Bergpredigt so genau, wir schauen es uns nachher an, aber er sagt, passt auf bei der Großzügigkeit, passt auf beim Geben, weil man erkennt daran so stark, woran ihr seid. Es ist wie ein Temperaturmesser eures Herzens oder eine Anzeige von eurem Herzen, wem dienst du? Das merken wir an der Großzügigkeit und Jesus nachzufolgen, ihm ähnlicher zu werden, heißt seine Lehre befolgen, seine Liebe praktisch geben und lieben heißt immer auch großzügig sein. Paulus schreibt an die Korinther und das finde ich so schön, er schreibt, ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Was ist es, wenn nicht großzügig? Was ist es, wenn nicht großzügig, dass Gott seinen Sohn großzügig gibt? Was ist es, wenn nicht großzügig, dass Jesus sich voll hingibt, sich aufopfert für die Menschen, die er liebt? Und ich finde es spannend, darüber nachzudenken, was es heißt, ein großzügiges Leben zu führen. Lieben und großzügig sein, lieben und geben gehört zusammen. Wenn ihr an Liebespaar denkt oder an die Beziehung von Eltern zu Kindern, stellt euch die Beziehung vor, in der ich meinem Kind sage, ich liebe dich, aber ich gebe nichts. Funktioniert das für euch? Stellt euch ein Ehepaar vor, die gemeinsam beim Essen sitzen, sie gehen schön aus, sie haben Eheabend und am Ende sagt man, okay, jetzt zahlt jeder getrennt, weil ich hatte nichts von dem Brot und ich hatte nur ein Wasser. Irgendwie komisch, oder? Wenn man sich als Liebespaar, wenn man sich als Ehepaar, wenn man mit seinen Kindern unterwegs ist und nicht großzügig ist. Johannes sagt im ersten Johannesbrief so schön, wenn du Geld hast, aber dein Bruder mangelt, wo ist dann Gottes Liebe? Wo ist darin Gottes Liebe in dir erkennbar? Die Frage ist, und das möchte ich heute öffnen, nicht nur, wie gehen wir mit unserem Geld um, sondern wie gehen wir mit allen unseren Ressourcen um, die wir haben. Lieben und geben, es gehört zusammen. Egal, ob ich meine Zeit gebe, egal, ob ich meine Kraft gebe, egal, ob ich mein Geld gebe. Und doch manchmal fällt es uns extrem schwer. Warum fällt es uns schwer? Weil wir Mangel erleben. Und vielleicht kennst du das. Du pfeifst gefühlt aus dem letzten Loch. Es mangelt an Kraft, es mangelt an Hoffnung, es mangelt vielleicht auch an Geld, es mangelt an Schlaf und an Zeit. Und du bist gerade dabei, dich wieder aufzuladen, setzt dich gerade wie so bildlich an den Tisch und lädst dich auf mit Essen oder mit Schlaf und du legst dich gerade hin. Bist gerade wieder dabei, deine Kräfte zu sammeln, dein Geld zu sammeln. Gerade kommt wieder was rein. Und dann kommt die nächste Anfrage an dein Geld, an deine Zeit, deine Aufmerksamkeit. Und rundherum lebst du wie in so einem Bedrohungsgefühl. Hier komme ich gehörig zu kurz. Wenn es so weitergeht, dann ist bald nicht mehr viel. Hier mangelt es an so einigem, vor allem mir. Und jetzt sind hier auch noch Anfragen, denen ich mich verpflichtet fühle. Wie gehe ich damit um? Um mich rum macht mich alles fertig und aufgereiht vor mir sitzen sie, meine Feinde. Die große Abgabe des Arbeitsprojekts und der damit verbundene Stress, der ungeklärte Konflikt in meiner Familie, von gestern und die Verletzung, die ich erlitten habe, die unerledigte To-Do-Liste, die unbezahlten Rechnungen, die Anforderungen an mich als Elternteil. Und ich habe das Gefühl, wir sitzen da mit unserem Mangel an Zeit oder Geld oder was auch immer und versuchen schnell reinschaufeln und dann weiter, dass sie mich bloß nicht erwischen. Und wir hasten weiter, schnell eine Runde essen, weiter den Mangel bekämpfen. Getrieben und gejagt von unseren Feinden, getrieben und gejagt von dem, was uns wach hält. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen hier sitzt und denkst, ja genau, das hier sind meine 5 Minuten, wo ich kurz abschalten kann und dann gehe ich wieder raus aus diesem Haus und dann beginnt spätestens morgen der harte Alltag. Und ich bin wieder getrieben und ich bin wieder auf Achse und ich muss schauen und ich muss schnell sein. Und mich hat in der Vorbereitung zur Großzügigkeit ein Bild begleitet, das nenne ich den Tisch Gottes. Was bedeutet es, am Tisch Gottes zu sitzen? Und ich habe mir verschiedene Stellen in der Bibel angeschaut, wir wollen aber nur einen Tisch anschauen heute Morgen. Und das ist der Tisch in Psalm 23. Und da steht, du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren. Du füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Gott lädt ein, er deckt den Tisch, es ist die Gemeinschaft, die Tischgemeinschaft Gottes. Ich darf sein, ich darf mich hinsetzen und ruhen. Dazu lädt ich Gott ein. An Gottes Tisch darf ich mich stärken. Er ist reich gedeckt. Und die Tischgemeinschaft damals war unter dem Schutz des Gastgebers. Der Gastgeber, er war verantwortlich für den Schutz seiner Gäste. Es war ein hohes Gut, zu sagen, meine Gäste sind von mir geschützt. Und wir sitzen da, und wenn wir Kinder Gottes sind, dann dürfen wir sitzen am Tisch Gottes. Und wir dürfen ruhen und wir dürfen essen, selbst vor den Augen unserer Feinde. Und das wollen wir heute Morgen tun. Egal, was morgen auf uns wartet, egal, was nachher, wenn wir rausgehen, auf uns wartet, egal, was jetzt gerade mit dir in deinem Kopf ist, wir dürfen ruhen und uns unter dem Schutz Gottes wissen. Und er ehrt dich. Er salbt dein Haupt mit Öl. Und er füllt deinen Becher zum Überfließen. Das heißt nicht, wir laufen nicht durchs finstere Tal. Das heißt nicht, dass es keine Feinde gibt. Die Frage ist doch, und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, den ihr heute mitnehmen könnt, auf was fokussiere ich mich, wenn ich am Tisch Gottes sitze? Wenn ich da sitze und nur meinen Feinden ins Auge sehe, ich verpasse die Person, die mir einschenkt, und ich verpasse den Becher, der überfließt. Wenn ich auf den Mangel sehe in meinem Leben und nur schaue, was mich treibt und was mich prügelt und wie hart es mir geht, auch wenn es real ist, natürlich ist es real. David, der diesen Psalm geschrieben hat, er hat es erlebt. Er weiß, was Mangel ist, er weiß, was Verfolgung ist. Die Frage ist, auf was fokussieren wir uns? Fokussieren wir uns auf den, der einschenkt, der das Mahl bereitet hat, unter dessen Schutz ich stehe? Auf den übervollen Becher, auf den Überfluss, den er mir gibt? Ich finde es elementar zu verstehen, mit wem wir unterwegs sind, wenn wir sagen, wir folgen Jesus nach. Es ist elementar zu verstehen, an welchem Tisch wir sitzen. Wenn ich Mangel erlebe, wenn ich Probleme habe mit Großzügigkeit, wenn ich merke, da zwickt's und zwackt's, wer glaube ich, dass Gott ist? Mein Sohn Eli, er ist manchmal so großzügig, weil er weiß, es kommt hinterher. Manchmal ist er überhaupt nicht großzügig, weil er Angst hat, es kommt nichts mehr hinterher. Ich versuche ihm zu zeigen, Eli, es geht dir nicht aus. Ich sorge um dich. Es liegt bei ihm, ob er sich aufs Leere fokussiert oder aufs Volle. Stell dir einen Ort vor, der so anders ist, wo du reinkommst und merkst, die Menschen hier, die haben auch Probleme, sie haben auch Herausforderungen, aber die haben eine Ruhe. Die haben eine Großzügigkeit, trotz allem drumherum. Wenn jemand hier reinkommt und merkt, wow, hier ist auch Krankheit, hier ist auch finanzielle Not, hier sind auch Menschen, die leben in schwierigen Familienverhältnissen, aber irgendwie sind die anders. Das ist das, was wir uns wünschen für uns als Gemeinde, das, was wir sehen, wenn Gott sagt, ich präge dein Leben, das Evangelium durchdringt dein Leben, dann führen wir ein Leben durchdrängt von Gottes Großzügigkeit. Das ist ein interessanter Ort. Und ich frage mich manchmal schon, ob mein Leben, das ich so zeige, immer die beste Werbung ist für das, wie es ist, am Tisch des Königs zu sitzen. Wie oft antworte ich, boah, ist ja schon ganz schön stressig. Was ist das für ein Unterschied? Da hat keiner Zeit. Alle scheinen auch sehr getrieben zu sein in dieser Kirche. Ob ich da Mitglied werde, ja, alle so gestresst sind. Die Ausrede, die wir uns ja selbst erzählen, um nicht großzügig zu sein, und die wir auch gern hören, wenn sie uns jemand zuspricht, ist, es ist ja gerade nicht so leicht. Von meinem derzeitigen Umstand hängt mein Geben ab. Ich habe nicht viel, ich kann nicht. Mit vollen Taschen ist gut großzügig sein, mit vollem Bauch ist gut Essen teilen. Ohne Termine kann ich mir gut Zeit nehmen. Aber gerade kann ich nichts geben, weil es knapp. Keine Zeit, keine Kraft, kein Geld, keine Kapazität. Es gibt eine Geschichte, wo Gott uns bewusst zeigt, dass Großzügigkeit nicht von den Umständen abhängt. Ich weiß nicht, ob du schon mal Opfer deines Erfolgs geworden bist. Du hast super schnell gearbeitet und dein Chef belohnt dich mit mehr Arbeit. Du denkst irgendwie so, boah, jetzt bin ich fertig, es ist 3, eigentlich könnte ich jetzt schönen Feierabend, Überstunden habe ich auch. Und du sagst, oh, ich habe es jetzt abgegeben. Und Chef sagt, oh, da habe ich noch was für dich, gut, dass du alles ist, super. So ging es einem Propheten im Alten Testament. Herr war Opfer seines Erfolgs. Er hat was prophezien, er hat zu einem König gesagt, so wie du lebst, so wie du unser Land führst, ist nicht in Gottes Sinn, deswegen wird es nicht mehr regnen. Kein Wasser, kein Getreide, keine Früchte. Und er wurde Opfer seines Erfolgs. Es war wahr. Er litt Hunger, weil es im Land nichts mehr zu essen hatte. Und auf dem Weg zu den verschiedenen Mahlzeiten führt Gott ihn sehr interessante Wege. Und er trifft auf jemanden an der ganz untersten Schicht. Ganz unten. Das ganze Land ist in der Dürre, das ganze Land ist im Hunger und da trifft jemand aus der untersten Schicht, eine Witwe. Da soll er hin. Er selbst hat Hunger und Gott führt dich hin zur ärmsten Person. Er führt dich nicht in Krise zum Jeff Bezos dieser Welt oder zu irgendeinem Milliardär. Nein, er führt dich irgendwo ganz ins Elend. Er führt dich sogar in das Land, aus dem die Götzen stammen, die du anprangerst. Noch nicht mal führt er dich zu deinen Leuten. Nein, er führt dich ganz unten hin. Wie muss diese Frau wohl ausgesehen haben? Er kommt, dieser Prophet, er sieht diese Frau, sie leidet Hunger, sie sammelt Holz. Frage ich die jetzt nach Essen? Sie sammelt Holz, ein letztes Brot will sie machen für sich und ihr Kind. Was für einen Mangel muss sie haben? Was für einen Hunger, was für einen Schmerz, das eigene Kind verhungern zu sehen? Und Elia, er fragt zuerst nach Wasser, dann nach Brot. Und sie sagt, ich habe kein Brot. Ich habe gerade noch ein bisschen Mehl, ein bisschen Öl und ich mache ein Brot, dann essen wir das und dann gehen wir sterben. Was ein Mangel. Und Gott sagt, zu der Frau gehst du und die fragst du nach Essen. Es ist beinahe unverschämt zu fragen, gib mir was zu essen. Und Elia, er setzt noch einen oben drauf und sagt, gib mir zuerst zu essen. Von deinem. Ich glaube, man kann diese Frage, diese Bitte nur stellen, wenn man ein tiefes, zutiefst tiefes Vertrauen hat in den, der dich eingeladen hat zum Essen. Und die Witwe, sie hört die Zusage Elias. Elia sagt, Gott spricht, es wird dir nicht ausgehen. Gott spricht, es wird dir dein Mehl, dein Öl nicht ausgehen, bis es regnet. Und diese Witwe, sie vertraut ihm. Sie vertraut auf die Zusage Gottes und sie erlebt ein übervolles Maß. Und diese Witwe, sie hat keine andere Zusage wie wir. Auch Gott spricht uns zu, ich versorge dich. Auch Gott spricht uns zu, ich bin bei dir, ich schaue nach dir. Sie backt das Brot, zuerst für Elia, dann für sich selbst. Und so wie Gott es ihr zugesprochen hat, so passiert's. Es wird nicht ausgehen, bis es wieder regnet. Großzügigkeit ist keine Frage der Umstände. Sie ist eine Frage des Vertrauens. Unsere Großzügigkeit, sie zeigt uns, auf was oder wen wir vertrauen. Wenn Jesus sagt, denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Das, was du fokussierst, das Auge gibt dem Körper Licht, ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Das, worauf du dich fokussierst, das, was du im Ziel hast, das bestimmt. Auf wen vertraust du, auf wen schaust du? Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen, führt Jesus fort. Wird dem einen ergeben sein oder dem anderen abweisen. Und für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Ich finde es so spannend und herausfordernd, zu sagen, das ist mein Fokus. Das Licht ist der Fokus, nicht die Finsternis. Nicht die Angst und die Sorgen und der Mangel. Gott. Ich kann nur einem dienen. Und die Großzügigkeit, sie hat was Besonderes. Gott multipliziert den Einsatz und nicht die Summe. Wenn wir lesen oder hören von dieser Begebenheit, wo Jesus gegenüber der Opfergaben sitzt und er sieht diese auch Witwe, die kommt und einwirft, und er sieht die Reichen, die auch kommen und große Summen einwerfen, und er sagt, die Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Alle anderen haben vom Überfluss gegeben, aber sie hat alles gegeben, was sie besaß. Es ist der Einsatz, der es macht. Es sind nicht die Umstände. Es ist das Herz. Ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, Jesus, ist es egal, ob du 10, 12, 15% deines Bruttolohns gibst oder deiner Zeit. Ich glaube, ein Gott, der unbegrenzte Ressourcen hat, ist nicht angewiesen auf 5 Euro mehr oder 10 Euro mehr oder wie viel auch immer du verdienst. Aber ich glaube, es geht Jesus um unser Herz. Da, wo was in Rivalität kommt zu unserem Herzen, da, wo Geld uns einnimmt, unser Herz, da, wo meine Zeit, mein eigenes Sinnsuchen, mein Ego, mein Herz einnimmt. Ich glaube, da geht Jesus dran. Und der beste Gradmesser dafür ist die Großzügigkeit. Eine Gemeinde, die großzügig ist, ist eine Gemeinde, die liebt. Eine Gemeinde, in der wir großzügig sind mit unserer Zeit, mit unserem Geld, ist eine Gemeinde, die Liebe zeigt. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich brauche dein Gebet, und ich sage, oh sorry, ich bin im Stress, meine Kinder, muss jetzt schnell noch was essen gehen. Wie viel Liebe passiert im Aufbau zueinander? Wie viel Liebe passiert im Foyer? Wie viel Liebe passiert unter uns, wenn wir nicht großzügig sind mit dem, was wir haben? Gebt und es wird euch gegeben, ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß, bis an den Rand gefüllt, überfließend. Das, was wir geben, kommt zurück. Reichlich geschüttelt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr so ein Mehl habt und es frisch in eine Dose reinfüllt und dann schüttelt ihr noch und dann geht's runter. Oder ihr habt Reis und schüttelt und dann passiert da noch was. Da ist noch Platz drin und dann nochmal hinterher. So ist Gott. Nicht nur so ein bisschen rein, sondern ein geschütteltes Maß, wenn wir geben. Paulus erfasst es so gut zusammen in dem Brief an die Korinther. Und da geht es um die Spenden, die die Korinther tun sollen für die Gemeinde in Jerusalem. Und manchmal fragen wir uns oder wünschen uns, reichlich zu ernten. Wir wünschen uns, reich Ernte anzufahren in unserer Gemeinde. Wir wünschen uns, Früchte zu sehen von dem, was wir arbeiten. Und Paulus, er schreibt so schön: Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten, und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Und jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte, und er soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Und wenn du gesetzlich aufgewachsen bist, dann hörst du noch so einen Zeigefinger in diesem Satz. Ja, musst aber schon fröhlich geben. Aber wie ich gesagt habe, ich glaube, Gott ist egal, wie viel Prozent du gibst. Und ich glaube, Gott gibt viele Möglichkeiten zu geben. Und Gott beschränkt sein Geben nicht nur auf Geld. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit sogar noch auf die verschiedensten Weise Gutes tun könnt. Und weiter geht's im nächsten. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauer nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird euch auch mit Samen für die Aussaat versehen und sorgen dafür, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und das Gute und dass ihr Früchte, dass das, was ihr tut, Früchte trägt. Ey, was eine Zusage. Was da alles drin steckt. Wenn wir großzügig sind, wenn wir frei sind, mit dem, was wir haben, mit unserer Zeit, mit unserem Geld, mit unserer Kraft. Alle sehnen sich nach Dingen, die Bestand haben. Gott verspricht uns, ihr baut Dinge, die Bestand haben. Alle sehnen sich danach, Früchte zu haben. Gott sagt, wenn ihr das tut, werdet ihr Früchte sehen. Wenn ihr viel gebt, wenn ihr viel austeilt, wenn ihr euch viel investiert. Wir werden Früchte sehen. Und diese Gemeinde ist Zeuge davon, dass Leute viel aussehen. Dass Leute sich viel investieren. Dass das, was wir haben, dass das, was an Aufbruch passiert, egal ob es uns manchmal so vorkommt oder nicht, ist das Invest von vielen. Das, was wir geben, das, was wir großzügig sind, egal ob wir für den Bau spenden, egal ob wir unsere Zeit hineingeben, alles dient zur Auferbauung der Gemeinde. Die Frage ist, lebe ich in dieser Großzügigkeit? Lebe ich mit dem Fokus Großzügigkeit? Haste ich getrieben und mache meinen Alltag und dann mache ich einen kleinen Stopp am Tisch Gottes und dann wieder weiter? Oder komme ich selbst in den Gottesdienst mit einem gebenden Herz? Wie kommen wir hierhin? Komme ich in eine Haltung des Empfangens? Komme ich in eine Haltung des Gebens, des Großzügigseins, des Investierens? Ich finde es super spannend, dass wir nächste Woche Jahreshauptversammlung haben. Natürlich ist spannend, wie viel haben wir? Das werden wir sehen, wir wollen bauen, es ist nötig, wir sparen, es ist gut. Es ist wichtig zu sehen, wie viel wir haben. Aber auch unser Blick sollte hingehen, wie viel geben wir denn? Wie viel haben wir gegeben letztes Jahr? Ich glaube, wir wollen eine Gemeinde sein, die nicht auf die Großzügigkeit Einzelner baut, sondern auf die Großzügigkeit vieler. Nicht ein paar, die viel leisten, nicht ein paar, die viel spenden, sondern viele, die ein bisschen. Und wir wollen das praktisch probieren. Wir wollen praktisch das füllen, was das heißt. Wir wollen großzügig sein als Gemeinde. Und ich weiß nicht, ob du ein Thema oder eine Frage auf deinem Herz hast, wo du merkst, boah, da bin ich manchmal gar nicht großzügig. Ich habe ein paar Beispiele übersprungen, weil es heiß ist und ich sehr lange rede. Deswegen machen wir das folgendermaßen. Ihr dürft euch hier aussuchen. Es gibt Zettelchen mit einer Uhr hinten drauf und manche Zettelchen mit einem Geldschein drauf. Und das sind Ideen für Großzügigkeit. So als kleinen Anlass, da stehen keine Summen drauf, keine Angst. Da stehen Ideen drauf, was man tun kann, um Großzügigkeit zu praktizieren bei uns in der Gemeinde, aber auch darüber hinaus. Ideen der Großzügigkeit, die uns dazu anspornen dürfen, ein Lebensstil der Großzügigkeit mehr und mehr zu integrieren in unser Leben. Dem Jesus nachzufolgen, von dem wir lesen, der reich war und arm wurde. Er hat alles aufgegeben. Und dem wollen wir hinterher, diesem Jesus, das ist unsere Aufgabe hier, und ich lasse die zwei Körbe durchgehen und ihr nehmt einfach das, was euch anspricht. Wenn ihr sagt, boah, ich glaube, Geld ist mein Thema, dann nehmt ihr so ein Geldding. Und wenn du sagst, oh, Zeit ist mein Thema, dann nehmt ihr so ein Zeitding. Und wenn du denkst, boah, beides ist mein Thema, nehmt ihr beides. Und wenn du denkst, ich bin mega großzügig, dann hör die Predigt über Demut. So, ich gebe das mal so rum. Und wir wollen gemeinsam beten. Ich darf zum Abschluss beten und unserem Gott danken. Großer Gott, ich danke dir für deinen übervollen Becher. Ich danke dir, dass wir uns an deinen Tisch sitzen dürfen. Ich danke dir, dass wir auf dich bauen dürfen. Ich danke dir, dass wir uns auf deine Zusagen stützen dürfen und großzügig sein dürfen, weil du uns so reich beschenkt hast. Ich danke dir, dass wir leben dürfen aus deiner Gnade, aus deinen Zusagen heraus. Dass du uns nicht vergisst und dass du uns ausrüstest mit allem, was wir zum Sehen brauchen. Allem, was wir zum Leben brauchen. Egal, wer uns gegenüber sitzt, vertrauen wir auf deine Größe, Gott. Auf deine Souveränität, auf deine unendlichen Ressourcen. Und wir dürfen das weitergeben, was wir empfangen. Alles kommt von dir und wir dürfen weitergeben. Wir dürfen unsere Hände aufmachen und weitergeben. Wir dürfen empfangen und weitergeben. Und ich bete, dass das mehr und mehr Raum kriegt in unseren Herzen, in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Dass wir ein Leben leben der Großzügigkeit. Dir sei Lob und Preis und Ehre dafür. Amen.